So, dieser Markus, der hat, von dem habe ich auch in diesem Buch Death Valley im Tal der deutschen Knochen, wo ich das von Hesekiel aufgreife, die Geschichte, die ich gestern erzählt habe, hat er auch am Ende. Habe ich ihn aufgenommen mit einem Beitrag und darüber will er etwas sagen.
Dankeschön, Frank. Also ich bin Diplom-Ingenieur und für mich geht es um die Praxis. Wie funktioniert das Ganze, was Frank jetzt zum Beispiel hier erzählt? Wie kann ich mich darauf einlassen? Ja, tun kann ich dafür nichts. Es braucht nur die Bereitschaft dazu. Und ich fand es so faszinierend von Frank, wie Gott ihn in diese Vision von Hesekiel letztendlich hineingenommen hat und gesagt hat, das ist jetzt das Tal der deutschen Knochen. Okay, die Vision geht weiter. Und die Bücher von Frank, diese Visionen sind so geschrieben, wenn ihr euch darauf einlasst, auf so eine Vision, dann geht sie bei euch weiter. Und hier ist jetzt ein Beispiel. Das war so überhaupt nicht geplant. Ich habe eigentlich Gott ganz andere Fragen gestellt, aber es kam dann auch ein Bezug zu diesem Buch dabei raus. Ich folgte im Gebet wieder einer Einladung des himmlischen Vaters in dem Raum im Vaterherzen Gottes. Okay, an dem Punkt sagt der Verstand dann immer Tschüss, weil mit dem Vater in seinem Herzen, aber es geht. Wieder saß ich dem Vater gegenüber an einem Tisch. Der Vater gab mir mit einer Geste zu verstehen, ich solle mich im Raum umsehen, ganz so wie auch das letzte Mal es der Fall gewesen war, als ich an diesem Ort gewesen war. Der Raum leuchtete schwächer als beim ersten Mal. Diesmal standen vor mir auf dem Tisch ein größer Tonkrug und ein Becher ebenfalls aus Ton. Auch diese Gefäße leuchteten, wobei der Tonkrug mit einer leuchtenden Flüssigkeit gefüllt war. Der Vater goss die leuchtende Flüssigkeit aus dem Tonkrug in den Becher und reichte ihn mir mit den Worten herüber, trinke das lebendige Wasser, du wirst es brauchen. Dankend trank ich das lebendige Wasser, das dann auch mich in dieser Vision leuchten ließ. Heute darfst du mich fragen, was dich am meisten bewegt, fuhr der Vater fort. Ich überlegte kurz und fragte ihn dann, wer bin ich? Du bist mein Ebenbild, mein Sohn. Wenn ich dich ansehe, sehe ich einen Teil von mir selbst. Deshalb liebe ich dich und darum bist du hier in meinem Herzen. Ich dachte lange über diese Antwort nach und erwiderte schließlich, warum kann ich dich dann nur so undeutlich sehen? Ich weiß, dass ich durch die Sünde nur ein verzerrtes Ebenbild von dir bin. Ich sehe leider nichts von dir, Vater, in mir. Der Vater lächelte, nahm meine Hände liebevoll und sagte, vor Grundlegung der Welt habe ich dich geschaffen. Du hast ein sehr guter Gedanke von mir. Das ist deine wahre Identität. Du kannst dir das so vorstellen, dass du bei deiner Geburt in die Welt von der königlichen Familie geraubt, in einen finsteren Wald mit wenig Licht und viel Nebel verschleppt wurdest und unter wilden Tieren aufgewachsen bist. In euren menschlichen Legenden habt ihr eine Menge Geschichten, in denen dies thematisiert wird. Du hast nie die Sprache der Liebe kennengelernt, die wir hier in meinem Herzen sprechen. Wie wir hier als Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander in Liebe umgehen, hast du nie gesehen und vor allem nie erlebt. Das alles musst du erst neu, wie ein Kind, lernen. Aber nicht theoretisch, du sollst es erfahren. Deswegen sagte mein Sohn Jesus, dass ihr umkehren und wie die Kinder werden müsst, sonst könnt ihr mein Reich nicht erkennen und nicht in meinem Herzen wohnen. Deswegen siehst du so wenig von mir in dir. Es ist aber vorhanden, sonst könntest du gar nicht hier sein. Du bezeichnest das als unscharf sehen. Diese Unschärfe geht aber viel tiefer, wie ich dir gerade erklärt habe. Das, was der Vater mir da offenbart hatte, berührte mich sehr tief in meinem Herzen. Eine Welle von Licht, Wärme und Annahme flutete während dieses Gesprächs vom Vater über seine Hände zu mir herüber in mein Herz hinein. Wie kann ich das lernen, war meine Frage. Ich vermute mal, ich kann das nicht durch irgendein Tun erreichen, oder? Mir kamen gerade nicht sehr schöne Gedanken an meine eigene Kindheit und die Zeit in der Schule in den Sinn. Das Einzige, was du tun kannst, ist, darauf dich einzulassen und in meine Gegenwart zu kommen. Jede persönliche Begegnung, sprich Erfahrung mit mir, dem Vater, dem Sohn Jesus oder dem Heiligen Geist, verändert dich und schärft deine Wahrnehmung. Komm mit der Herzenshaltung eines Kindes hierher, das nichts Schöneres kennt, als durch diese Erfahrung zu lernen. Vater, meinst du hiermit diesen Ort hier? Nicht nur. Für dich ist dies der Ort, an dem du gerade am meisten lernst, weil du dich hier zu Hause fühlst. Es gibt dir doch weitere Orte, wie das himmlische Jerusalem oder das Paradies. Später wirst du auch an diesen Orten sein und lernen. Du hast eine Ewigkeit lang dafür Zeit und die Ewigkeit wirst du auch dafür brauchen. Das sind ja tolle Aussichten. Mich interessiert noch brennend die Frage nach der Kraft des Heiligen Geistes. Ich sehe so wenig davon an mir und in den christlichen Versammlungen, die ich besuche. Der Vater schaut mir tief in die Augen und sagt dann, diese Kraft kann nur in den Lebenden wirken. Die Apostel und die Urgemeinde waren ganz eng mit Jesus Christus zusammen gewesen. Und Jesus ist das Leben. Durch ihn habe ich alles geschaffen, natürlich auch das Leben. Weil sie jahrelang mit Jesus, dem Leben, zusammen gewesen waren, waren sie vom Tod ins Leben zurückgekehrt, wie bei Adam und Eva, bevor ich sie aus dem Paradies vertreiben musste. Als nun die Kraft des Heiligen Geistes an Pfingsten auf sie kam, konnten sie diese Kraft halten und weitergeben. Dieser Kraft konnte bei Jesus nicht einmal der Tod widerstehen. Diese Kraft des Lebens hat ihn vom Tod wieder auferweckt. Heutzutage ist nur noch wenig echtes Leben in euch, wenn überhaupt. Du kannst dir dies durchaus mit dem Gleichnis der vertrockneten Knochen in Hesekiel vergleichen, das Hesekiel durch mich erlebt hat. Er sagt hier nicht, dass er aufgeschrieben hat, sondern er hat es erlebt. Frank kann das bestätigen, hat diese Vision auch erlebt. Durch solche Begegnungen mit mir oder Jesus oder dem Heiligen Geist, wie diese hier gerade jetzt zwischen uns, kommt wieder Fleisch auf die vertrockneten Knochen. Der Mensch beginnt zu leben, ist aber noch nicht fertig. Wenn du voller Leben bist, das dich zu einem Gefäß für das Leben macht, dann kann der Geist, also die Kraft, erneut und vermehrt kommen. Dann kannst du sie in größerer Fülle halten und auch weitergeben. Du brauchst noch viel, viel mehr Leben in dir, sodass du mit der Fülle der Kraft umgehen kannst. Bete weiter um die Fülle der Kraft. Das ist ein gutes Gebet, das aus meinem Herzen kommt. Erweite es um die Bitte nach Leben, damit der Tod, das noch nicht Leben, die Kraft nicht wieder zum Versiegen bringt. Dies ist das wichtigste Gebet für dich auf der Schwelle. Das beschleunigt deine Transformation ins Leben und in die Kraft.
Ja. Ihr seht, in Zukunft schreiben wir die Bücher zusammen. Das finde ich eine gute Aussicht, die Sachen zusammen zu machen. Und so viele wunderbare Geschichten, die da zusammenkommen. Und wir sind alle gar nicht in Amerika und trotzdem haben wir diese Zeugnisse und Geschichten. Das ist ja wirklich toll. Ja, ich will euch noch eine Bibelstelle antun. 2. Korinther 3. In Wahrheit ist das alles Wiederholung vom letzten Mal. Korinther 3, da steht bei mir die Überschrift Vorzug des neuen Bundes vor dem alten. Ab Vers 4, weiß nicht, was bei euch da drüber steht, also hier Elberfelder Vorzug. Genau, wir sind Diener des neuen Bundes, aha. Solches Vertrauen, so wird das hier in der Elberfelder gesagt, solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Was haben wir? Vertrauen. Das ist ein wichtiges Wort. Ne? Wir haben Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist für uns eine wichtige tägliche Aufgabe. Der Tag kommt, der Tag hat so seine Bedrohlichkeiten und fordert dich heraus. Und jetzt musst du so viel Vertrauen gewinnen, dass du diesen Tag nicht fürchtest, sondern dich auf ihn einlassen kannst und dass du das Empfinden hast, das ist mein Tag. Und das ist nicht irgendein Tag, der mich jetzt zwingt, sich mir aufzwingt und ich muss das jetzt alles schaffen, sondern dass der Tag wieder deiner ist. Ich brauche dafür manchmal Zeit, richtig Zeit, eine Stunde oder so, bis ich dieses Vertrauen wieder habe, bis ich die Dinge alle so sehr an Gott abgegeben habe, dass ich weiß, ich habe es los und es liegt jetzt wirklich bei ihm und er lässt sein Angesicht über mir leuchten und ist mir gnädig und gibt mir Frieden und dann sieht der Tag ganz anders aus. Ganz anders. Solches Vertrauen haben wir durch Christus, durch ihn, durch ihn. Er ist in das Geschäft gegangen des Todes, er hat dich rausgekauft, er ist vertrauenswürdig, Amen. Er ist wirklich vertrauenswürdig, denn er hat uns zuerst geliebt, er hat das getan. Und ob du das nimmst oder nicht, er hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Er hat das getan, er hat es einfach getan. Und das ist natürlich ungeheuerlich. Ne? Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit oder unsere Kraft, unsere Fähigkeit ist von Gott. Durch Christus, durch Vertrauen kommt es zu dir. So, der hat uns auch tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Diener des neuen Bundes gleich Diener des Geistes. Wichtig, ne? Also das ist das. Tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Neuer Bund, Geist, Leben. Ne? Wir sind Diener des neuen Bundes, Diener des Geistes. Es ist der Geist des Lebens. Der Geist, der lebendig macht. Dessen Diener sind wir. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott, dass wir Diener dieses neuen Bundes, dieses Geistes, des Lebens sind. So, und jetzt geht's weiter. Denn der Buchstabe tötet, Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, so hier geht's um die Steine, die Tafeln, die Gesetzestafeln, wenn schon dieser Dienst des Todes in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Jemand Lust auf Herrlichkeit? Ja, und die Herrlichkeit ist echt überhaupt kein Luxus oder irgendwie nur ganz besondere Überfliegerchristen oder so, sondern das ist der neue Bund. Das ist hier, das ist der Dienst des neuen Bundes. Das ist es, worum es geht. Dass dieser Geist zum Zug kommt. Und das überschlägt sich dann ja hier in dem nächsten Satz. Ne? Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Und da wir eine solche Hoffnung haben, gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Oh, das, diese Freimütigkeit, also das ist was, das will ich aber gerne haben. Diese Freimütigkeit, das ist so eine Unerschrockenheit, das ist so eine Furchtlosigkeit. Freimütigkeit. In Apostelgeschichte 4, ne, da ist das auch immer mit der Freimütigkeit. So die haben diesen Menschen geheilt, diesen Gelähmten haben die geheilt und wurden dafür ins Gefängnis geholt. Heute wird man ja, kommt man ins Gefängnis, wenn man einen heilt. Ne? Hätten sie ihn krank gelassen, wären sie nicht ins Gefängnis gekommen, klar. Ja, also jetzt werden sie da verhört über die Heilung an einem kranken Menschen und so weiter. Und dann sagen diese Obersten, die sie jetzt bedroht haben, die sie verhören, was sind die so freimütig? Daran erkannten sie, dass die mit Jesus gewesen waren. Interessant, daran, dass die so seltsam furchtlos waren. Freimütig. So, dann kommen die dann zurück da in ihre Gebetsversammlung, und da war hier dann das Gebet der Gemeinde. Ne? Sie haben dann da erzählt, was dann alles passiert ist und dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu zu leiden. So, tolle Sache. Jedenfalls, sie haben dann da gebetet und der Geist fiel dann da auf sie alle. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und gingen raus und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Der Schuss war für die Oberen nach hinten losgegangen. Jetzt sind die alle so drauf. Jetzt reden nicht nur die Apostel das, jetzt machen die das alle. Und alle mit Freimütigkeit, ohne Furcht. Ist das begehrenswert oder ist das begehrenswert? Mann, und da hier, dieser Dienst des neuen Bundes, weil da ist dieser Geist des Lebens, da ist diese Herrlichkeit, da ist das Bleibende, da so das, und weil das so ist und weil wir diese Diener sind und weil wir dieses Leben, mit diesem Leben zusammengehen. Also ich finde das sehr bemerkenswert und habe festgestellt, dass eigentlich diese Bibelstelle wenig gepredigt wird. Ich weiß nicht, warum nicht. Ne? Als wäre das irgendwie zu abgehoben, so. Das lassen wir mal außen vor für die Reiferen oder keiner, ich weiß es nicht. Ne? Aber es ist doch fundamental, ne, dass hier jetzt wird der alte und der neue Bund wird einander gegenübergestellt. Ne? Und der alte war, ja, da sind die Gebote, und du musst mal sehen, dass du das hältst und Gott dir hilft und so. Das ist aber im neuen Bund nicht so. Im neuen Bund geht es nicht um diese Gebote, sondern dass du mit Jesus so eins bist, dass dieses Leben, dass die Gebote von ganz alleine hält. Jesus, das Ende des Gesetzes. Ja, hallo, sind wir denn dann gesetzlos? Könnte man ja meinen, haben auch manche so gedacht. So, wir sind dann jetzt ja gesetzlos, aber wir sind nicht gesetzlos, weil Christus selbst ist unser Gesetz. Wir richten uns nach ihm. Wir richten uns, nicht die anderen, nach ihm, sondern uns. Wir richten uns nach ihm. Er ist unser Gesetz. Er ist unsere Orientierung. Und Jesus sagt, heute gehen wir links und morgen sagt er, jetzt gehen wir aber rechts. Ja, dann gehen wir morgen rechts. Und sagen nicht, nö, das Gebot war immer links. Nein, 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 morgen ist es aber rechts. Und das ist sehr wichtig. Denkt mal an die Geschichte mit Abraham. Gott sagt, bring deinen Sohn und opfere ihn. Hat Gott es gesagt? Gott hat es gesagt. Ja, hat er auch. Ne? Jetzt geht er los und ist bereit, seinen Sohn umzubringen. Aber jetzt kommt noch eine neue Ansage. Nee, jetzt bring ihn aber nicht um. Ja, aber gestern hast du gesagt, jetzt war das Wort Gottes und jetzt ist das Wort Gottes, jetzt ist es anders. Was sollen die Leute denken? Ja, welche Leute? So, und jetzt war der Engel, sagte der Engel, nein. Halt an, jetzt ist hier ein anderes Opfer. Dann war dieses Tier da, was dann da, dieser Widder, der da in dem. Ja, also ich meine, zum Glück hat er nochmal gehört, ne? Und viele Christen, liebe Leute, viele Christen haben einmal gehört und meinen, jetzt wissen wir Bescheid, jetzt hat Gott uns ja gezeigt und jetzt gehen wir los und jetzt machen wir und hat Gott ja gesagt. Ja, ne? Gestern, genau. Könnte sein, dass er heute auch noch was weiteres dazu sagt. So, wir bleiben in der Beziehung zu einem lebendigen Gesetz. Dieses lebendige Gesetz ist Christus und er ist lebendig. Er ist keine Schrift in Steine gemeißelt. So, es ist eine lebendige Ordnung. Und was wissen wir über die Ordnung des Lebens? Über die Ordnung des Lebens wissen wir sehr wenig. Wir wissen über die Ordnung, die man festgeschrieben hat. Da wissen wir sehr viel drüber. Aber über die, die lebendig ist, da wissen wir nicht so viel drüber. Müssen wir aber lernen. Amen. Sehr wichtig, weil wir sind Diener. Wir sind Diener dieses Lebens. Dieses Leben ist erschienen. Das Leben ist erschienen. Ja, und das ist mal wirklich, wirklich wichtig. Ne? Gott ist einer, der redet, der immer mit dir in einem Dialog stehen will. Du bist ja sein Gegenüber. Und er bleibt mit dir immer im Gespräch, immer. Das ist dein Leben. Dein Leben ist dieses Gespräch. Es ist dieser Dialog. So, das geht hin und her. Da ist ein Dialog, ein Gespräch und Fragen und Antworten. Und die Dinge gehen immer weiter. Manche sagen, manche Christen haben auch gesagt, nee, zu mir redet Gott nie, ne? Und so. Und aber es ist nicht wahr, er redet die ganze Zeit, aber ihre Ohren. Aber ihre Ohren hören das nicht. Und ehrlich gesagt haben viele auch Angst zu hören. Denn wer weiß, was sie zu hören kriegen.
Ja, bestimmt.
Ja. Ich will das. Genau. Und wir werden feststellen, bei sehr vielen Christen, der wahre Grund, warum sie nicht hören, ist tatsächlich Furcht. Sie haben Angst vor dem, was sie zu hören kriegen. Könnte was Negatives sein. So ist es auch mit dem Sehen. Viele sagen ja, ich sehe nichts. Und ich sage ihnen, ja, vielleicht willst du auch nicht. Oder etwas in dir drin hat Angst vor dem. Etwas will schon, aber da ist ein anderer Teil. Der hat aber Angst davor. Er könnte ja vielleicht auch Fehler machen. Davor haben auch viele Christen eine Heidenangst.
Heidnische Angst. Ist das nicht auch eine Festlegung? Ich kann nicht hören, ich kann nicht sehen.
Ja, es wird bei manchen Leuten wirklich eine Festlegung auch. So, sie definieren sich schon darüber, ja, ich bin der, der eben nicht hört. Und so, ich bin eben der Benachteiligte. Das habe ich schon immer gewusst. Ja.
Immer benachteiligt.
Immer, nie, jedes Mal, genau. Ja, also in Wahrheit redet Gott die ganze Zeit und die ganze Schöpfung redet, alles redet. Und es sind eher wir, die dicht machen und die einfach selektieren, die nur hören wollen, auch was sie hören wollen und nicht das, was wirklich gesagt wird. Und das ist auch so, ne? Es ist für alle, die predigen, haben schon festgestellt wahrscheinlich, dass manchmal Menschen hinterher zu ihnen kommen, die haben Dinge gehört, die hast du überhaupt nie gesagt.
Eigene Auslegung.
Ja, aber die haben das gehört, die sagen, das hast du gesagt und so und das und denkst dir, das habe ich gesagt. Ja, aber sie haben das aber gehört, ne? Und das ist tatsächlich, weil sie hören nur das, was sie hören wollen und hören können. Wenn du etwas davon Abweichendes sagst, hören sie das nicht. Das hören sie nicht. Und es liegt nicht daran, dass du es nicht gesagt hast, sondern dass ihre Ohren sind gehalten. Dass sie das nicht wirklich mitkriegen.
Aber auch umgekehrt. Weil wir hören die Dinge von Gott her, was wir gar nicht gesagt haben.
Ja. Ja, das ist auch so, zum Glück. Genau. Das ist auch wirklich, dass manchmal Gott sagt, auch in dem Gottesdienst, ich werde mit dir reden, das, was geredet wird, ist nicht so wichtig, aber ich werde mit dir reden. Und dann bist du da mit irgendeinem Bibelvers dran, ist was ganz anderes, als was geredet wird, aber das ist für dich eine Offenbarung. Und du sagst, dieser Gottesdienst war super. Aber eigentlich... war Gott super, genau. Und ja... Ja, so geht das. Also mir ist das sehr wichtig, diese Bibelstelle. Mit diesem Dienst des Neuen Bundes, in wenigen Versen wird er gesagt, es ist der Dienst des Geistes, des Lebens und es ist der Dienst der Herrlichkeit. Und wie sehnen wir uns dazu, dass die Herrlichkeit erscheint, oder? Dass diese Herrlichkeit Gottes zum Zug kommt, dass die Herrlichkeit eigentlich unser Kennzeichen ist. Es gibt Bibelstellen, die sagen, die Herrlichkeit Gottes evangelisiert die Welt. Wenn die Herrlichkeit erscheint, dann wissen alle, das ist Gott. Das ist nicht die Gemeinde X und das ist nicht der Frank und das ist nicht der Wolf. Es ist Gott. Es ist Gott. Das ist einfach so. Wenn die Herrlichkeit erscheint, dann wissen alle. Alle wissen Bescheid. Alle wissen, ey, das ist es. Und das wollen wir haben. Also ich glaube, das ist so, wenn die Herrlichkeit erscheint, das ist wie das Leben auch, unheimlich attraktiv. Oder die Freude, das ist diese ganze Frucht des Geistes, Frieden, Freude, Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut. Das sind so Dinge, die sind hochattraktiv, wenn einer so ist, ich meine, hallo, den kann man schwer ablehnen. Also das ist einfach zu gut. Das ist total anziehend, ne? Und dann kommen die Leute von ganz alleine. Du musst die gar nicht mehr irgendwie dazu kriegen, dass mal einer zu dir kommt. Ne? Die kommen von ganz alleine. Und bei Jesus war es auch so. Die Leute kamen von ganz alleine. Ne? Also er musste da gar nicht was unternehmen, um die daher zu tricksen. Das ging von ganz alleine, ne? Und zwar Scharen. In der Urgemeinde auch. Scharen von Menschen bekehrten sich, Scharen. So, man liest das und denkt sich, Mann, wie haben sie es gemacht? Wir gucken immer aufs Machen, nicht aufs Sein. Wir fragen nicht, wie sind die gewesen? Nein, wir fragen, wie haben die es gemacht? Aber die Frage ist, wie sind die gewesen? Zum Beispiel freimütig. Das ist eine tolle Eigenschaft. Ja. Und wir werden das in 2018 mehr brauchen denn je. Die Welt versinkt in Furcht, wir sind voller bedrohlicher Situationen. Und was wir brauchen, ist Freimütigkeit. Stimmt's? Angesichts dessen, was furchterregend ist, trotzdem freimütig zu sein. Ne? Und Gott hat sich dazu gestellt, da hat er ja die Erde bebte, ne? Also hier, da war echt was, hier war große Kraft im Schwang, ne? Große Kraft war hier in Wirkung. Ja, und so, das brauchen wir auch, je mehr die Bedrohung ist von außen, desto mehr müssen wir zusammen so beten, bis die Erde bebt, bis wirklich also die Furcht in die Knie geht und sagt, nee, also bei diesen Leuten, das halte ich nicht mehr aus, ich werde ausgetrieben, Hilfe. Stellt euch mal vor, wir hätten eine Gemeinde ohne Furcht, ich meine, das ist schwer vorzustellen, ne? Das ist ja Bombe, ne? Eine Gemeinde ohne Furcht. Ich habe festgestellt, denn doch in meinen jetzt auch 30 Jahren Dienst, viele Gemeinden voller Furcht. Von oben bis unten voller Furcht. Furcht vor sich selbst, Furcht vor dem Nächsten, Furcht vor Gott, Furcht vor allem. Und das ist auch die Atmosphäre, ist bedrückt und ist so, das ist so depressiv und das ist schwer und man verkraftet den Gottesdienst irgendwie, ist froh, wenn man wieder das geschafft hat. Und das kann es ja nicht sein, ne? Das kann es ja nicht sein. Ja, und die Furcht, die Liebe. Leider gilt es auch umgekehrt. Wenn die Furcht zu groß ist, verdrängt die auch die Liebe. Passt nicht zusammen, genau, ne? Ja, aber wenn die Liebe zunimmt und zunimmt und zunimmt, erste Liebe und so, ne, dann wird die am Ende die Furcht auch wieder austreiben. Ne. Und dann die Welt sieht durch die Augen der Liebe natürlich und der Furchtlosigkeit so anders aus. Alles ist ja total anders, obwohl es noch dasselbe ist. Ja, das ist so, das ist einfach so. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Amen. Ja, also das ist der Anfang der Anfänge, dass wir in diese Freiheit kommen, dass wir in das Leben kommen, dass wir wie diese Knochen hier wieder Substanz gewinnen und wieder auf die Beine kommen und überhaupt wieder lebendig werden. Ein sehr großes Heer Gottes. Ein Heer, das dem Leben dient. Und zwar furchtlos. Wenn ein Heer voller Furcht ist, ja, aber das ist doch ein Problem, oder? Also wenn ein Heer muss ja diese Furchtlosigkeit, diese Freimütigkeit haben irgendwie, sonst ist das doch ein verlorener Kampf, das kann nichts bringen. Ne? Ja, ja. Die Geschichte David Goliath, natürlich immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ne? Also Goliath tritt vor, ein Riese, ne? Und hier so ein Typ, da trägt seine Waffen da nebenher, ne? Und er verhöhnt da die Armee Gottes und sagt, ihr Memmen, ihr habt da gar nichts drauf. Ne? Und ihr spuckt hier große Töne, hahaha, dann legt euch mal mit mir an, wollen wir mal sehen. Ne? Trete mal einer hervor. Und die alle, ich nicht. Vielleicht du. Und so jedenfalls, also dieser Goliath, er redet die in Grund und Boden. Ne? Und das macht er jeden Tag, solange es Alltag heißt. Jeden Tag, morgens und abends tritt er einmal hervor, erklärt ihnen mal, was für Memmen sie sind und was für Loser und was für Flaschen und tritt wieder zurück. Kein Kampf, kein Krieg, nichts. Nur Gerede. nur das auf dich einreden. Wer bist du eigentlich? Was hast du eigentlich drauf? Lass mal sehen, ne? Zeig mal. Und oh. Jetzt stell dir vor, 40 Tage lang, du hast das 80 Mal die Dusche abgekriegt. Wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Ja, also eigentlich bin ich ziemlich demoralisiert und das Heer, das ganze Heer, war wie gelähmt. Es war gelähmt vor Furcht. Es ist, gar kein Krieg hat stattgefunden. Ne? Das war alles nur im Kopf. Es hat nichts, kein Speer ist geflogen, kein Schuss ist gefallen, nichts. Aber jeden Tag die Dusche. Zur richtigen Zeit, wieder tritt er hervor, die alle hören zu. Da muss man nicht zuhören. Das haben die aber getan. Eine wichtige Lektion. Manchen Stimmen musst du nicht zuhören. Vor allem, wenn dahinter steht Goliath. Dein Goliath. Da musst du nicht lesen den Brief. Naja, und dann, jetzt kommt David, jetzt kommt der kleine David, der ist ja schon mal überhaupt kein Krieger. Ne? Der hat also gar keine Ahnung, was hier eigentlich vor sich geht. Ne? Und er weiß gar nicht, dass man das alles überhaupt nicht kann und dass man gegen den überhaupt nicht, er weiß das glücklicherweise alles gar nicht, was jeder Krieger weiß. Also musste Gott einen ran schaffen, der nicht weiß. Ist das nicht interessant? Der holt einen, der weiß das gar nicht, dass das alles gar nicht geht. Die Hummel weiß gar nicht, dass sie nicht fliegen kann. Ne? Also das hat ihr gar keiner gesagt. Deswegen fliegt die einfach, obwohl das aerodynamisch oder wie heißt das überhaupt nicht geht. Naja, jedenfalls, also jetzt kommt David und ist ein bisschen verwundert. Was ist denn hier los? Ne? Und seine Brüder. Die Brüder. Die Brüder sind schon, ne, ziemlich ungehalten über diesen Jungen da. Was willst denn du? Ne? Die waren schlimmer wie Goliath. Leute, auch das kann es geben. Wenn du da hinkommst und du bist nicht genauso voller Furcht wie die, da werden die über dich sehr wütend. Wie kannst du dir erlauben, freimütig zu sein? Wie kannst du, ne? Und die reden schon wie Goliath selber, die sind schon voll von diesem und reden die gleiche jetzt auf ihren Bruder David. Und wir wissen auch, dass du hier, was du für ein Typ bist und wir wissen auch, was du für Absichten hast, dass du nur gekommen bist, um hier mal irgendwie und geh mal wieder zu deinen Schafen. Und also, krass, ne? Also er musste sich von seinen Brüdern abwenden, weil das sehr hart war. Und so waren die schon geworden, unter der Predigt von Goliath. Ja, das gibt es heute tatsächlich, deswegen steht es in der Schrift, weil nichts hat sich geändert, es ist immer gleich. Gleichen Prinzipien, immer. Okay, also David hat diese Predigt sich nicht angehört, 40 Tage lang, er kommt jetzt dahin, er ist in einer völlig anderen Haltung und ist eigentlich ein bisschen entsetzt. Und lässt das seine Brüder auch wissen, dass er eigentlich sich ein bisschen wundert, dass hier so, sie sich hier so verhöhnen lassen und überhaupt. Und er sagt, die, wie gesagt, sie lassen ihn abblitzen. Er sagt dann, ja, dann muss ich eben selber was jetzt mal unternehmen und sagt, ich trete gegen den an. Ja, wer ist denn das? Das ist ja gar nicht aus der Gemeinde. Das ist ein ganz Fremder und dann noch so ein Teaser, einer aus der Jugend. Der, ja, na klar, ne? Genau. Und dann wird er erstmal in diese Rüstung gesteckt und muss jetzt erstmal ein bisschen Schnellkurs, wie man gegen Goliath kämpft. Crashkurs, Goliath. Aber dann hat es nicht funktioniert. Ne? Also der David hat gemerkt, so geht das gar nicht. Ne? Er kann nicht nach den Regeln des Krieges spielen. Oh. Rüstung wieder weg. Das ganze Heer, alle die Augen zu. Alle die Augen zu. Und jetzt kommt, und jetzt steigt, und das ist sehr schön. Es heißt dann, dass in David stieg Empörung hoch. Diese göttliche Empörung, dieses, wer ist das eigentlich, dass der sich einbildet, er könnte hier rumhöhnen und überhaupt, und ich werde mit dem Namen des Herrn gegen dich kommen und wir werden mal sehen, und es steigt in ihm diese Unwilligkeit, diese Empörung auf. Das ist ein Anteil von Freimütigkeit. Wenn diese Empörung kommt, hast du gewonnen. Das kannst du wissen. Wenn diese Empörung in dir aufsteigt und du irgendwann sagst, nee, jetzt ist Schluss mit diesem Zustand. Ich werde das keinen Tag mehr länger hinnehmen. Dann ist im Himmel Hoffnung. Hat dir das wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt, jetzt ist Ende? Ja! Also das ist wirklich eine gute Sache. Und dann, ja, und dann der kleine David natürlich hat dann seine eigene Strategie hier mit seinen Steinen, 5 Steinen und seiner Schleuder und gewinnt. Und schlägt Goliath den Kopf ab. Das Gerede ist vorbei. Das Gerede, das endlose dich niederreden, du Memme, und du kannst das sowieso, ich schaffst das nie. So, abgeschlagen, Sendung ist vorbei. Und das ganze Heer wie aus einem Zauber, erwacht das ganze Heer. Wir sind ja das Heer und überhaupt, und wir sind eigentlich die Wir. Und Goliath ist, und dann Kriegsgeschrei und dann los. Und haben die da großen Sieg und große Beute. Mit David konnten sie immer noch nichts anfangen. Haben die wieder auch wieder nach Hause geschickt. Aber diese Geschichte, da drin ist so viel, ne? So viel, ne? Dass wir auch, ja, der Teufel möchte uns in die Furcht hinein texten. Es ist nur im Kopf, es ist nur Gerede. Ja, so Stimmen, die immer sagen, ah ja, das ist so immer so negatives Gequatsche. Die ganze Zeit negatives Gequatsche in deinem Kopf. Und irgendwann musst du mal sagen, Klappe halten. Ist mein Kopf. Mein Kopf gehört mir. Und hier hört das Gequatsche auf, das Negative und das Kritische und das Negative. Es hört auf, aufhören, Schluss, aus, Ende. Es ist sehr wichtig. Wir müssen Goliath nicht zuhören. Jerusalem ist angegriffen. Der Rabschake hier, der von Assur oder was hier, der riesige Armee, hier die 180.000 Mann und so, ne, gegen Jerusalem. Und der Rabschake, der Bote des Heeres, kommt vor die Mauern Jerusalems und fängt das Gequatsche an. Bewohner von Jerusalem, ihr wisst ja, dass alle Völker, denen wir den Krieg erklärt haben, gefallen sind. Und ihr wisst ja sicherlich, und dann textet er, sagt ihnen alles, was sie ja wohl schon mal wissen. Ne? Und dass sie ja eigentlich, also wenn sie jetzt aber aufgeben, ich meine schon direkt, jetzt gleich einfach aufgeben, kann man noch verhandeln? Dann werden sie nur deportiert. Dann gehen sie nur in die Sklaverei. Ich meine, das ist doch ein gutes Angebot, ne? Ja, so gnädig ist der große König von Assur. Ja, und jedenfalls, er redet. Und der König, sehr schön, der König hat gesagt, antwortet kein Wort. Gut. Keine Diskussion mit dem Bösen. Mit den Dämonen muss man sich nicht unterhalten. Die kommen zu dir und sagen, sind wir nicht beste Freunde? Hey, wir haben schon so lange zusammengearbeitet und ich habe dich schon, seit ein paar Jahren haben wir doch immer in den Krisen, haben wir immer gut miteinander. Ne? Und lass uns doch nochmal hinsetzen. Kann ich reinkommen? Oh, nein. Ich habe hier auch gar nichts zu sagen. Wende dich mit deinen Vorschlägen an Jesus. Ja, kann er ja machen. Also sehr wichtig, das ist ein sehr wichtiger Punkt im Leben von allen Christen. Dieses Negative, diese negativen inneren Dialoge mit den Problemen und mit dem Bösen und mit den Schwierigkeiten, wir müssen das aufhören. Ja, der König sagte, redet mit dem Rabschake nicht, antwortet ihm kein Wort, nichts. Und dann schließt er sich im Tempel ein. Er geht in den Tempel, er schließt sich ein. Und er geht in den Tempel betend auf und ab. Stundenlang. stundenlang, wird sowieso gefastet, man kann da jetzt ja nicht essen. Ne? Und er geht da und er betet und er betet sich aus der Furcht heraus und sagt, Gott, du hast schon damals, da war noch Schlimmere, hast uns auch geholfen. Und du hast schon das gemacht und du hast doch schon das gemacht und ich habe doch erlebt und du bist so und du hast doch so und du hast das und du hast das. Und er redet sich selbst in die Freiheit rein. Guter König, ne? Erinnere dich daran, was der Herr dir Gutes getan hat. Und er erinnert sich und er erinnert Gott und er bleibt dabei und er bleibt dabei, bleibt dabei. Er redet nicht mit dem Rabschake. Er wendet sich davon ab. Er geht und er betet immer das Richtige und was Gott zugesagt hat und was da steht und was er schon getan hat. Und irgendwann ist er durch und sagt, kommt, sendet mal an den Propheten Jesaja. Wir müssen jetzt mal hier eine Prophetie haben. Und dann sendet der Prophet Jesaja zurück und sagt und bringt ihm einen Text voller Empörung gegen den König von Assur und sagt, die Jungfrau Israel schüttelt den Kopf hinter dir her. Was hast du dir angemaßt, du König von Assur? Wer bist du? Ich kenne dein Aufstehen, dein Liegen, ich weiß, wann du auf Klo gehst, ich weiß alles über dich. Wer meinst du, dass du bist, dass du hier irgendwie und so große Töne spuckst und so? Also es ist eine tolle Rede, die der jetzt da als Prophetie kommt. Und in der Nacht schlug ein Engel das ganze Heer, 180.000 Mann. Wer hat den Krieg gewonnen? Warum konnte der Engel kommen? Weil sie die Furcht überwunden haben. Das hat den Krieg entschieden. Tja, müssen wir nachgucken gleich. Ja, also eine wunderbare Geschichte. Und dann heißt es, dass die Söhne von diesem König, die haben dann da irgendwie so einen Komplott gegen den geschmiedet und den gestürzt. Und also jedenfalls das ganze Königreich war sowas von zurückgeworfen. Ich glaube, der Prophet war Jesaja tatsächlich. Ja, das werden wir finden. Aber es ist tatsächlich in der Bibel und es ist tatsächlich so. Aber es ist wieder eine ähnliche Geschichte. Ne? Hier ist ein riesiges Heer, 180.000 Mann im Hintergrund. Und der Rabschake tritt hervor. Ihr Memmen, ihr Loser, ihr habt überhaupt keine Chance. Hatte noch keiner. Seid vernünftig. Tut, was wir euch sagen. Seid doch nicht verrückt. Und so macht das Böse das. Genau so. Na ja, und so mit 180.000 Mann im Rücken hatte das schon seinen Druck. Na? So. 2. Könige 18 ab Vers 17. Wie heißt der König?
Hiskia.
Ah, ja, genau. Hiskia. Ja. Mann, das war ein guter König. Und das ist die Strategie. Das ist eine Strategie des Heeres Gottes. Wir müssen immer die Furcht überwinden. Es ist einfach so. Das entscheidet in Wahrheit den Krieg. Ihr kennt die eine Bibelstelle, wo Gott die Strategie dann auch einem König gesagt hat, sende doch die Lobpreiser vorne her. Ja, ich dachte mir, wenn ich einer in der Truppe der Lobpreiser gewesen wäre, wie hätte ich das eigentlich so gefunden? Wir sollen also mal hier vorne weg gegen die 180.000 Mann so ungefähr. Ne? Naja, dann wollen wir mal Lieder singen. Ja. Also dieses Thema Entängstung ist ein riesenfettes Thema. Entängstung. Glaubst du, Gott fürchtet sich? Nee. Der fürchtet sich einfach gar nicht. Es ist unglaublich, der fürchtet sich einfach nicht. Ne? Auch Jesus war schon so drauf, der hat sich einfach nicht geweigert, sich zu fürchten. Ich meine, die haben eine Menge unternommen, um ihn dazu zu kriegen, sich zu fürchten. Hat er einfach nicht getan. Und da konnte man nichts gegen ihn tun. In der Welt geht es alles mit Furcht. Wer macht wem mehr Furcht? So. Es ist total krass. Ja, und diese Entängstung, dieses die Furcht überwinden, die Furcht zurückdrängen, das ist unser täglich Brot. Das ist etwas, was wir immer, immer, immer üben. Nacht und Tag. Und dann können wir eine Armee Davids sein. Und nicht eine Armee von, wie hieß der andere? Saul. Saul. Saul hat nicht die Kämpfe des Herrn gekämpft, sondern seine eigenen. Er hat aber Gott dazu benutzt. Hey, wir wollen unsere große Gemeinde gründen. Bist du dabei? Ja, der Vision des Pastors folgen. Alle tun, was ich sage. Alle dienen mir. Klingt für mich immer ein bisschen Saul-mäßig, so Ansagen. Wollen wir wirklich die Kämpfe des Herrn kämpfen? Und der Kampf des Herrn ist immer gegen die Furcht. Furcht ist ein Teil des Todes. Die Bibel sagt, wir alle sind gebunden, die Menschen sind alle gebunden durch Todesfurcht, ihr Leben lang. Und das ist auch so. Aber Jesus nimmt diese Todesfurcht weg. Das ist übernatürlich. Ein Mensch, der sich nicht fürchtet, das gibt es ja gar nicht. Das ist ein Affront gegen die Finsternis. Was, du fürchtest dich nicht? Ich meine, da geht überhaupt nicht. Ne? Ich kann dir 100 Gründe nennen, warum du dich fürchten sollst. Und du sagst, ja, aber das habe ich alle. Genau, ich kann dir 100 Gründe sagen, warum nicht. Und wiederum, die einzigen Menschen auf Erden, die keine Furcht haben, sind die Kinder. Das sind die Kinder. Die Kinder können unglaublich furchtlos sein. Warum? Weil sie Vertrauen haben. Weil sie glauben an ihre Eltern. Die glauben, wenn es gut läuft, die glauben, Papa weiß alles. Wenn der dabei ist, kann ich da von dem Ding springen und kann, ja, egal, was, immer. Ne? Dann brauche ich mich nicht zu fürchten. Papa ist ja hier. Und genau so ist es mit uns auch, dass wir uns dieser Gegenwart Gottes sowas von bewusst werden, dass die Furcht nicht mehr uns bestimmt. Und ich habe in vielen Gemeinden, vielen Versammlungen gemerkt, wenn man die Vollmacht hat, die Furcht und den Tod zu konfrontieren und zurückzuweisen, das ist wie das gelähmte Heer wieder in Gang bringen. Die werden auf einmal erinnern, die sich wieder an alles. Hey, wir sind doch das Heer. Hey, wir sind doch auf der richtigen Seite. Wir sind die Guten. Hey, wir sind doch eigentlich, also wir, die finden ihre Stimme wieder und ihren Kriegsgeschrei und das finden die alles auf einmal wieder. Ne? Und das kann ganz schnell gehen. Ne? Und du denkst dir, die Versammlung ist das Gegenteil von, wie es am Anfang war. Und die Leute werden laut und die werden, was die auf einmal für eine Stimme haben und was die überhaupt, das ist also toll. Ne? Und wenn da Schwerter lägen, die würden sie auch noch nehmen und in die Luft strecken. Wow. Gut, also fundamental. Das Heer Gottes ist ein Heer des Lebens. Es ist im Dienst des Lebens. In dem Moment, wo das Leben dich lebendig macht, nimmt es dich auch schon in Dienst und sagt, und jetzt dienst du dem Leben auch. Du hast es nicht nur, du dienst ihm jetzt auch. Das geht Hand in Hand. Kriegst du es, bist du schon der Diener. Das muss auch so sein. Ne? Und je mehr du dem Leben dienst, je mehr Leben fließt durch dich und je mehr erweiterst du den Kreis des Lebens, treibst den Tod zurück. Leute werden in diesem Kreis einfach gesund, auch ohne dein Gebet und dass du die Hände auflegst. Es ist einfach, weil da drin hast du das Sagen, da drin ist das Leben. Das Leben macht das von ganz alleine. Ne? Wir haben uns ja gefragt, wie kann das sein, dass Petrus da die Straße lang geht und der Schatten reicht und der geht dann nur lang und die sind alle gesund oder was? Und die Dämonen fahren da mit Panik aus. Der geht doch nur vorbei. Keine Gebetsdings, keine Heilungsschlange, nichts. Ja, seine Präsenz hat gereicht, ne? Und deine Präsenz ist es, die kann auch ausreichen, dass um dich her sich alles verändert. Und davon kriegst du vielleicht gar nicht viel mit. Vielleicht sagen die Leute erst Jahre später, hey, ich war da einfach bei dir zu Hause und auf einmal ging es mir so viel besser und dann, das habe ich dir ja nie erzählt, aber und, naja. Und der Teufel sagt, ja, passiert gar nichts, ne? Hier ist schon wieder ein Tag lang nichts passiert. In Wahrheit ist ganz viel passiert, ne? Hat nur keiner gesagt. Ja, und so geht das. Und das ist der Dienst des Lebens. Um dich her wird das Leben, mehrt sich das Leben. Und dieses Leben, das heilt eben die Krankheiten. Das treibt die Depression eben zurück. Das macht das Leben einfach, weil es das Leben ist. Vitalität. Ne? Ist das gut oder ist das gut? Ah, es ist so gut. Ich liebe es auch. Ja, das ist die Armee. Die Armee Gottes, sie ist vom Tod zum Leben rübergegangen. Und sie ist entschlossen, dem Leben zu dienen. Das Leben zu mehren, das Leben zu verteidigen, das Leben zu pflegen, das Leben zu segnen. Es ist immer das Leben, ne? Das wird nach vorne gebracht, ne? Ich finde das einen schönen Dienst. Und wir gehen in alle Schöpfung. Ich habe mich manchmal gefragt, Missionsbefehl geht hin in alle Welt, geht in die ganze Schöpfung, predigt der ganzen Schöpfung. Und ich dachte, ja, der Schöpfung, hä? Wieso denn der ganzen Schöpfung, ne? Aber die ganze Schöpfung ist ja der Vergänglichkeit unterworfen, wegen unserer Sünde. Und sie sehnt sich danach an unserer Freiheit, an unserer Herrlichkeit, Anteil zu haben, ne? Die Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes. Danach sehnt die Schöpfung sich. Und wir können auch da, ne, du wirst sehen, ich erlebe das auch mit Tieren oder so, auch mit Haustieren und so. Also wenn du dieses Leben in dir hast, auch die ganze Natur reagiert darauf, dein Garten reagiert darauf, die Pflanzen reagieren darauf. Es reagiert alles. Das wird alles vitaler, das wird alles robuster, das blüht alles besser, das ist alles irgendwie widerstandsfähiger und es ist einfach ein Phänomen, es ist ein Phänomen. Ich hatte eine Rose, die hat jetzt direkt vor meinem Fenster eine Blüte den ganzen Winter über. Hat die da gehalten. Ich dachte mir, na, das ist ja wirklich interessant. Vor meinem Fenster eine blühende Rose den ganzen Winter. Eine. Da. Ja, und so gibt's das. Und auch die Tiere und so, die ganze Natur, alles reagiert auf das Leben und ist davon angezogen. Und ich glaube, wir werden am Ende sehen, dass es das eine Haus gibt, das ist wie ein Paradies. Und dann gibt's ein Haus daneben, das ist wie eine Wüste. Und in dem einen Haus funktioniert alles, im anderen nichts. Sie sind nebeneinander. Es gibt ein Dorf, da ist es so und daneben ist ein Dorf, ganz anders. Und so ist das. Weil wir dehnen den Segen aus. Wir fangen an, unser Dorf zu segnen. Die müssen sich gar nicht alle bekehren, aber alles in dem Dorf läuft besser. Und unser Dorf wird attraktiver. Und da ziehen Leute hin. Und. Das ist einfach, so nimmt das seinen Lauf. Ne? Ist das schön oder ist das schön? Singen wir noch ein Lied? Und dann haben wir erstmal genug gehört. Unser Dorf soll schöner werden.